Gottes bunte Gemeinde, vielen Dank Martin für die Einführung mit der Weltkarte und den verschiedenen Ländern, wo wie Gottesdienst gefeiert wird. Das ist ja schon total faszinierend, wie unterschiedlich die Leute dastehen. Die einen total entspannt, die Arme im Himmel, die anderen eher förmlich und scheinbar trocken, aber wir beten alle denselben Herrn an. Das ist schon faszinierend, wie bunt Gottes Gemeinde ist. Aber besonders da wird es doch herausfordernd, wo dieses ganze Bunte zusammenkommt, in einen Gottesdienst, in eine Gemeinde. Ich habe neulich mit meinem Großvater die Dorfchronik seines Dorfes angeschaut. Er wurde 1920 in einem Dorf in der Nähe von Stuttgart geboren und da waren viele Fotos der 20er, 30er und 40er Jahre drin. Also mein Großvater wird in 4 Wochen 98 Jahre und ich wollte einfach mal so ein bisschen einen Einblick in seine Kindheit bekommen. Die Straßen waren damals noch nicht asphaltiert. Nicht jedes Haus hatte ein Telefon, nur manche. Die Schuhe waren aus Holz. Das Leben war einfach und hart. Fast jedes Haus hatte einen Garten dahinter, wo Obst und Gemüse angebaut wurde. Man hatte Nutztiere, lebte von der Landwirtschaft oder vom Weinbau. Einmal die Woche ging man zum Backhaus und jeder backte sein eigenes Brot vom eigenen Getreide, eigenen Mehl, was man hatte. Ich habe ihn gefragt, warum seid ihr nicht einfach zum Bäcker und einer hat das für alle gemacht? Hat er gesagt, das war damals so. Jeder hat mehr von dem gelebt, was er selbst erwirtschaftet hat. Es gab kaum Autos, die Hänger wurden von Ochsen und Pferden gezogen. 7 Jahre lang ging mein Großvater in der Schule und dann arbeitete er im elterlichen Winzerbetrieb. 100 Jahre später, wer heute in diesem Dorf aufwächst, der hat selbstverständlich Breitbandinternet. Busse und Autos fahren durch die Straßen, die Landwirtschaft betreiben nur noch ganz wenige Bauern, Lebensmittel kauft man im Supermarkt und ein Telefon hat natürlich jeder in seiner Tasche. Die Welt ist komplexer, vielschichtiger und auch sehr viel unübersichtlicher geworden, als sie es einmal war. Früher im Dorf, da kannte jeder jeden. Die Freundes- und die Feindeslinien, die waren ganz klar abgesteckt und es gab auch nur sehr wenige Einflüsse von außen. Man war ganz unter sich. Wir alle haben das selber eigentlich auch erlebt, dass es heute nicht mehr so ist. Die Welt hat sich weitergedreht, es ist anders. Schon im Kindergarten treffen meine Kinder auf Kinder aus vielen verschiedenen Ländern. Das fordert uns als Gesellschaft, aber auch als Gemeinde raus. Es kommen ja nicht nur jung und alt, klein und groß zusammen hier, sondern eben auch Menschen aus ganz verschiedenen Orten der Erde. Vielleicht durch Urlaub, vielleicht durch Weiterbildung, durch Bekanntschaften, durch Flucht oder internationale Ehen. Wir begegnen im Alltag ganz vielen Menschen aus ganz vielen verschiedenen, ja, Teilen der Welt. Und heute finden wir sie auch immer wieder, Gott sei Dank, bei uns in der Gemeinde. Und die Frage ist es, schaffen wir auch diese Leute zu integrieren? Finden sie bei uns ein Zuhause? Fühlen sie sich wohl? Verstehen sie, worum es bei uns geht? Und können sie bei uns auch Jesus so anbeten, wie es ihrem Naturell und ihrer Herkunft so entspricht? Oder ignorieren wir sie so lange, bis sie vielleicht wieder weg sind? Wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um? Ziemlich spannend und auch gar nicht so einfach, hier Antworten zu finden. Ich vermute, dass Gemeinde tendenziell immer dahin tendiert, so eine einzelne Kultur, monokulturell zu sein. Gleiches gesinnt sich doch zu Gleichem. Eine relativ homogene Gruppe aus einer ähnlichen gesellschaftlichen Schicht und sozialen Gruppe mit ähnlichen Interessen, die trifft sich zusammen und möchte Jesus anbeten. Und wenn man schaut, wie Gemeinden gegründet werden, da gibt es in der theologischen Literatur ganz viele Unterlagen, da schreibt einer der bedeutendsten Gründer von Gemeinden, Donald McGavran, der hat ganz viel Gemeindeliteratur geschrieben und er sagt, naja, wenn du Gemeinde gründen willst, dann brauchst du auch eine Zielgruppe vor Augen, zum Beispiel die Studenten oder die jungen Familien der Mittelschicht. Denn wenn eine Kultur dominiert und klar als Ziel vorgelebt ist, erlebt man das ja auch als starke Einheit. Veränderungen und Einflüsse von außen werden dann eher so als Bedrohung wahrgenommen. Gleiches findet sich zu Gleichem und vor anderem grenzt man sich eher ab und das kann sich gut entwickeln. Nun hat die Geschichte der Gemeinden gezeigt, dass es oft gar nicht so ging, wie sich das Donald McGavran und andere so ausgedacht haben. Gerade im Alten Testament war das aber noch relativ ähnlich. Wenn wir uns das Volk Israel anschauen, dann ist es so ein Beispiel für eine homogene Gruppe. Das waren alles Juden, die zusammen Gottesdienst gefeiert haben. Oder auch die erste Gemeinde in Jerusalem. Zu Beginn war sie vor allem jüdisch geprägt. Denn für eine monokulturelle Gemeinde, für eine einheitliche Gruppe, ist Bund eher eine Gefahr. Bund als Gefahr. Wir lesen Apostelgeschichte 11 von einer jüdischen Gemeinde oder eine Gemeinde, die zunächst aus Juden besteht und plötzlich kommen da Nichtjuden dazu. Ihre Geschichte beginnt mit einer Christenverfolgung. Wir lesen Apostelgeschichte 11 ab Vers 19. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Nachdem Stephanus, der erste Märtyrer, christliche Märtyrer, gesteinigt worden war, begann so nach und nach eine große Christenverfolgung. Sie begann in Jerusalem und sie zog so übers Land weg und viele Christen flohen aus Jerusalem, flohen in die Umgebung und wollten dieser Verfolgung entkommen. Und nicht wenige flohen ziemlich weit in den Norden, bis nach Phönizien, das ist so das heutige Libanon, oder nach Zypern, also auf die Mittelmeerinsel, oder auch nach Antiochia. Antiochia, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, liegt im heutigen Südosten der Türkei, circa 500 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und interessant ist, dass es hier heißt, dass die ausschließlich, also diese jüdischen Christen, ausschließlich erstmal den Juden von Jesus erzählen. Wir wissen nicht, warum das so war. Vielleicht dachten sie, naja, wir bleiben einfach mit unserer Sprache, wie schon zu Zeiten des Alten Testaments, unter uns. Schließlich waren sie das ja so gewohnt. Der alte Bund, der galt immer Israel, das war ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Gesetze. Egal wo sie hinkamen, die Juden blieben unter sich. Und so machten es am Anfang die Judenchristen eben auch. Unter ihresgleichen, da fühlten sie sich wohl. Warum sollten sie andere Kulturen, Bräuche und Sitte eigentlich kennenlernen? Jesus selbst hatte es ja ähnlich gemacht. Er sagt, ich bin zu den Schafen des Volkes Israel gesendet. Und auch seine 12 Nachfolger waren zunächst alles jüdische Männer. Aber nach kurzer Zeit, und Martin hat das schon erwähnt, selbst an Pfingsten, nach kurzer Zeit änderte sich das. Auch Menschen aus anderen Kulturen kamen zum Glauben. Und natürlich besonders in den großen Städten wie Antiochia, Rom oder Korinth lebten ja Menschen aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern zusammen. Und eine dieser ersten multikulturellen Gemeinden, von der wir in der Bibel wissen, ist eben Antiochia. Antiochia ist die drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Sie verbindet, wie man von der Lage ganz gut sehen kann, den Osten und den Westen miteinander im Römischen Reich. Sie hat einen vorgelagerten Seehafen und ist damit ein wichtiges Handelszentrum. Man geht davon aus, dass zwischen 200 und 500.000 Menschen damals in der Stadt lebten. Sie war die Hauptstadt der römischen Provinz Syrien und war durch ihre schönen Bauten und Häuser bekannt. Und das Interessante ist, die Bevölkerung war ziemlich gemischt. Es gab da eben eine ganze Reihe Juden, aber eben auch Griechen, Orientalen und Römer. Und jetzt gibt es einige Christen, die offen sind für diese Vielfalt. Die sagen, wir behalten das, was wir mit Jesus erlebt haben, eben nicht nur für uns und erzählen das nicht nur unseren jüdischen Kollegen weiter, sondern wir gehen zu anderen. Davon lesen wir in Vers 20. Doch einige von ihnen, Männern aus Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Vermutlich waren diese Insulaner aus Zypern oder eben die Zyrener aus Nordafrika nicht ganz so stark vom klassischen Jerusalemer Judentum geprägt. Jedenfalls wagen sie was Neues. Sie gehen tatsächlich zu den Nichtjuden und erzählen ihnen das Evangelium. In manchen Bibelübersetzungen liest man auch von Griechen. Das hing damit zusammen, dass es eben griechischsprachige Menschen waren. Heute ist Englisch die Weltsprache. Damals im Römischen Reich war das Griechisch. Und sie erzählen Nichtjuden auf Griechisch von ihrem Glauben. Und das Besondere ist, dass diese Sache sich scheinbar ziemlich lohnt. Es heißt weiter, und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubten und sich dem Herrn zuwandten. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Viele Nichtjuden nehmen diese Botschaft an, kommen zum lebendigen Glauben an Gott. Und das ist schön und besonders und herausfordernd zugleich, denn für die Juden standen plötzlich ganz viele Fragen im Raum. Wie ist das eigentlich mit unseren jüdischen Gesetzen? Wie ist das mit der Beschneidung? Wie ist das mit dem Einhalten von Feiertagen oder dem Sabbat, also diesen ganzen Regeln, die Gott auch speziell seinem Volk, den Juden, gegeben hat? Die Jerusalemer Gemeinde, die bekommt Wind von der Sache und sie will prüfen, was dahinter steckt. Und deshalb, also wir gehen davon aus, sie ist wahrscheinlich so 8 Jahre mittlerweile, gibt es die Gemeinde in Jerusalem. Und sie denkt sich, naja, also bisher war das doch immer so einfach. Gott hat zu uns, seinem Volk, geredet. Gott hat uns seine Gebote gegeben. Gott hat uns als sein Volk herausgerufen. Und jetzt, wie soll das klappen, wenn alle anderen auch anfangen, an Gott zu glauben? Wenn alle anderen anfangen, das, was wir mit Jesus erlebt haben, auch sehen, wie viel jüdisch sollen die denn bleiben? Und darum senden sie einen zuverlässigen Mann, einen Juden, Barnabas, nach Antiochia. Barnabas soll prüfen, was da so vor sich geht und ob Bund eine Gefahr ist. Wir alle oder die meisten von uns leben ja im Lipperland. Wir kommen aus Bösingfeld oder Bahntrupp oder Krankenhagen oder wo auch immer und die Städte, wo wir herkommen, sind ja wohl nicht die drittgrößten Städte unseres Landes. Und trotzdem, ja, emotional fühlen wir das vielleicht so, aber jetzt rein von den Zahlen her ist das nicht so. Aber trotzdem haben wir heute im Alltag, auch im Dorfleben, so viel Kontakt mit Menschen aus anderen Kulturen in Nationen, wie früher Leute nur in den allergrößten Städten hatten. Ob beim Einkaufen, ob beim Haare schneiden, ob beim Spazierengehen, überall treffen wir doch auf Menschen, die nicht in unserem Land geboren sind. Vielleicht denken wir oft als Gemeinde, wir sind ja so eine Gruppe. Wir kommen doch alle aus derselben Gegend, wir ticken alle anders und das stimmt natürlich. Ein Großteil der Gemeinde hat natürlich irgendwie Wurzeln hier in Deutschland und in der Umgebung. Aber ich wette mit euch, wenn wir rumfragen würden, wo ihr denn herkommt und eure Kindheit verbracht habt, da fallen mir mindestens oder werden mindestens 10 verschiedene Länder genannt werden, wo Leute denn herkommen. Wie gehen wir mit so einer Vielfalt, mit so einer Buntheit, mit anderen Sprachen und Bräuchen rum? Ist das für uns eher so eine Gefahr oder ist das vielleicht eine Chance? Wie reagieren wir auf diese Einflüsse? Also bei mir ist das so, oftmals bin ich irgendwie erstmal gleichgültig und denk so, ist irgendwie anders. Manchmal bin ich auch ganz offen und interessiert und denk so, oh, ist ja irgendwie spannend, dass manche Leute das so ganz anders machen oder ganz anders sehen, ganz anders riechen, ganz anders kochen, ganz anders leben. Es geht also auch anders. Und manchmal bin ich auch irgendwie ablehnend, weil das mich irgendwie überfordert. Und ich denke, das ist jetzt aber schon ganz schön unordentlich. Wir müssen natürlich ähnlich wie Barnabas auch prüfen, was begegnet uns da einfach. Und auch als Gemeinde müssen wir uns ja die Frage stellen, wie gehen wir denn jetzt um, wenn andere Kulturen in unsere Gemeinderäume kommen? Wie reagieren wir da drauf? Wie können wir Leuten ein Zuhause bieten? Ich habe vor einigen Tagen den Bericht von der jungen Frau aus Äthiopien gelesen. Sie kam im Alter von 18 Jahren nach Deutschland und sie lebt jetzt seit 15 Jahren hier. Und auf die Frage, wie ihr die Gemeinde geholfen hat, in Deutschland auch irgendwie heimisch zu werden und zu Hause zu sein, antwortete sie Folgendes. Sie sagt, das Wichtigste ist, dass die Menschen, dass die Gemeinde der Person Sicherheit und Rückhalt gibt. Ihr zeigt, dass sie genauso Mensch ist wie alle anderen. Außerdem gilt es, Möglichkeiten zu schaffen, uns FEG-Leute besser kennenzulernen. Offene Ohren und Türen zu haben und Zeit miteinander zu verbringen, hilft dabei. Also sie ist selbst in der Freien Evangelischen Gemeinde. Ich kann verstehen, sagt sie, wenn es an Zeit fehlt, weil man viel im Alltag und im Beruf zu tun hat. Aber dass man trotz allem aktiv nachfragt, na, wie geht es dir? Interesse zeigt und die Person einfach ein Stück begleitet, das ist wichtig. Dabei hilft ein offenes Haus, denn Heimatgefühle entstehen durch Einladungen. Also sie sagt vom Prinzip, es geht darum, Interesse zu haben, ein Stück weit begleitet zu werden und Einladungen zu erleben. Das sind so Dinge, die ihr geholfen haben, in Gemeinde zu Hause zu sein. Die meisten Leute, denen ich so begegne, sagen, natürlich habe ich nichts gegen Ausländer. Aber die Frage ist, was haben wir denn für sie? Setzen wir auch positive Signale, indem wir sie einladen, offene Türen zeigen? Ich glaube, das wird uns ein bisschen einfacher fallen, als die, die einheimisch sind, eine Tür aufzumachen. Denn wenn ich das tue und jemand zu mir einlade, dann begegne ich ihm doch nächste Woche anders. Zugegeben, das kostet schon auch immer Überwindung, andere anzusprechen, besonders wenn sie irgendwie die Sprache nicht so gut können oder ja aus einem ganz anderen Kontext irgendwie kommen. Und da, wo eben so viele bunte Vielfalt herrscht, da gibt es auch immer wieder Spannung. Denn Dinge, die in einer Kultur selbstverständlich sind, die sind es in einer anderen noch gar nicht. Und trotzdem ist es so, dass wir als Christen eben zusammengehören. Der Missionar, der größte Missionar des Neuen Testaments, Paulus, von dem wird berichtet, dass er ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen begegnet aus verschiedenen Ländern und Nationen. Und eine Sache, die er ganz besonders und immer und immer und immer wieder betont, ist, dass wir als Christen doch zusammengehören, trotz aller Vielfalt. An die Gemeinde in der Großstadt Korinth schreibt er, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und die Christen in Rom fordert er fast gleichermaßen dazu auf und sagt, haltet Einheit. Und er sagt zu ihnen, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Paulus erinnert die Christen gerade in den Großstädten Korinth und in der Großstadt Rom dazu, dass sie zusammengehören. Er sagt, egal was passiert, übertrefft euch gegenseitig darin, Achtung zu erweisen. Wo Spannungen sind, da brauchen wir Wertschätzung. Vor Gott spielt es doch keine Rolle, aus welcher Nationalität oder aus welcher sozialen Schicht wir kommen, denn das Verbindende ist Jesus Christus. Bunte Vielfalt ist also nicht nur eine Gefahr, sondern bunt ist vor allem eine Chance. Und ich glaube, das wird hier in diesen Versen auch deutlich. In Vers 23 und 24 heißt es, als Barnabas sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Barnabas macht seinem Namen Mann des Trostes alle Ehre. Als er die Neubekehrten trifft, da ist ihm klar, hier passiert gerade was ganz Besonderes. Gott ist am Werk. Das ist eine große Chance und er steht diesem Aufbruch unter den Nichtjuden nicht irgendwie im Weg und ärgert sich und sagt, auf einmal kommt andere Sprache, anderes Liedgut, anderes Essen, andere Gerüche, anders gekleidete Leute zu uns in Gottesdienst, sondern er freut sich und sagt, Menschen lernen Jesus kennen und er setzt sich dafür ein, dass noch mehr Jesus Christus kennenlernen. Veränderung ist immer anstrengend und immer irgendwie herausfordernd, aber vor allem ist es auch eine Bereicherung. Denn Gemeinde ist ja nicht eine Einheit von gleichgesinnten Menschen. Gerade beim Pfingstwunder wird das ja schon deutlich, als eben der Heilige Geist es möglich macht, dass die Leute die Apostel in ihren Muttersprachen sprechen hören, also Gemeinde für alle Völker. Gott hat sich ja auch alle Nationalitäten, Sprachen und Kulturen ausgedacht. Gott selbst ist eben nicht nur deutsch. Gott ist vielfältig. Gott ist bunt. Und durch andere Kulturen können wir so ein bisschen davon erahnen, dass Gott eben nicht nur so zugeknöpft deutsch ist, wie wir es vielleicht sind oder denken. Gerade wenn wir anderen Kulturen begegnen, bekommen wir so eine Art Spiegel vorgehalten, wo wir sehen können, ja, ist mein Glaube eigentlich vor allem biblisch oder ist er vielleicht manchmal mehr deutsch als biblisch? Und wir können anfangen, drüber nachzudenken, wie Gott denn wirklich ist. Das Schöne ist, dass die Gemeinde in Antiochia die Fremden dann ziemlich herzlich aufnimmt und immer mal wieder ist da eine Diskussion, sollen wir sie beschneiden oder nicht, aber die Gemeinde kommt eigentlich schnell zu dem Schluss und stellt fest, die Leute, die in der Gemeinde zusammenkommen, folgen Jesus Christus nach. Die müssen nicht erst Juden werden, die müssen sich nicht erst beschneiden lassen, sondern ihr Herr ist Jesus Christus. Und weil er verbindend im Zentrum steht, wurde ein liebevolles Miteinander in großer Fürsorge und Toleranz im größten Teil zumindest miteinander gelebt. Bei uns in Deutschland hat sich auch einiges verändert. Seit die Flüchtlingswelle, mittlerweile ist das schon 3 Jahre her, 100.000 Menschen nach Europa, nach Deutschland und bis nach Bösingfeld brachte, sind wir ganz besonders auch herausgefordert, mit verschiedenen Kulturen umzugehen. Auch wir in der Gemeindeleitung haben uns neulich mal gefragt, naja, was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt bei uns? Wir haben Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, manche haben sich taufen lassen und jetzt die Frage, wie geht es weiter? Wie können Sie in der Gemeinde mehr und mehr ein Zuhause finden? Natürlich sind die Lebenswelten oft verschieden. Und gerade wenn man mit Flüchtlingen redet und mit denen zusammen ist, dann wird man in die Flüchtlingsunterkunft manchmal schneller eingeladen, als wir Leute zu uns nach Hause einladen. Da ist eine große Gastfreundschaft. Und eine echte Integration ist natürlich keine Sache von heute auf morgen. Aber wir können natürlich nicht erwarten, dass Leute, die ankommen und in unsere Gemeinde kommen, dass sie sofort sich wohlfühlen und großer Gott, wir loben dich auf Deutsch mitschmettern. Ganz so schnell geht das natürlich nicht. Ich glaube, auch in Gemeinde müssen wir aufeinander zugehen, miteinander wachsen, und eine Offenheit voneinander haben mit ganz viel Geduld. Ich habe bei der Vorbereitung für die Predigt auch einen Bericht von einem Mann gelesen. Fabian Pöhler ist etwa mein Alter. Er arbeitet unter Migranten in Ludwigsburg. Das ist so die Gegend, wo ich auch herkomme, da in Süddeutschland, in der Nähe von Stuttgart. Und er hat so ein bisschen über seine Erfahrungen geschrieben, was er so erlebt hat und wie er mit Flüchtlingen zusammengearbeitet. Er hat meint, dass das Verteilen von Bibeln in Asylunterkünften oder christlichen Schriften, die da verteilt werden, nicht einfach ausreicht. Ihm ist aufgefallen, dass wir Gemeinden uns oft auch schwer tun, kulturübergreifend Brücken zu bauen. Und in Ludwigsburg, in dieser Stadt, 90, 100.000 Einwohner, sowas haben die dort, haben sich mittlerweile 8 Gemeinden zusammengetan, die gemeinsam eben arbeiten, um Menschen zu erreichen. Und sie erleben diese Einheit als Segen. Er hat herausgefunden, der Fabian Pöhler, dass es bei ihnen hilft, wenn sie Schlüsselpersonen finden, die schon Christen sind oder Christen waren, die die Muttersprache der Menschen sprechen und die sie, also ihre Landsleute sozusagen, in Gemeinde und zu Christen, zu Gottesdiensten einladen. Er betont, dass Gemeinden nicht sklavisch am bisherigen Stil immer festhalten dürfen, weil sie damit Gottes Auftrag, Menschen zu erreichen, nicht erfüllen können. Und er sagt, ein steiler Satz, aber ich finde ihn gut, er sagt, wenn wir uns gegen Veränderungen unserer Gemeindekultur sperren, werden wir es nie schaffen, für unsere Umgebung relevant und ansprechend zu sein. Natürlich haben wir jetzt nicht das Umfeld von Ludwigsburg. Und ich glaube auch nicht, dass wir alles verändern müssen, damit wir irgendwie relevant oder ansprechend werden. Ich glaube, ansprechend sind wir schon. Aber wir brauchen schon eine gewisse Offenheit, wahrzunehmen, dass wir eine ganz große Chance haben, Menschen zu erreichen, die nach Gott fragen, die vielleicht aus einem anderen Kontext kommen und die sich überlegen oder vielleicht zum ersten Mal überhaupt die Möglichkeit haben, über den christlichen Glauben nachzudenken, wie wir ihn eine Einladung und ein Zuhause und eine Möglichkeit schaffen, Jesus Christus kennenzulernen. Ein letzter, dritter Gedanke. Bund ist nicht nur eine Gefahr oder eine Chance, sondern ich glaube auch, dass Bund mehr wächst, dass Bund sich mehr und besser entwickeln kann. In den Versen 25 und 26 wird von Barnabas berichtet, schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Also Tarsus ist die Heimatstadt von Saulus oder Paulus und er sucht ihn dort. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Barnabas erkennt, dass so viel in der Gemeinde in Bewegung ist, dass er das allein gar nicht schaffen kann. Und deshalb holt er sich Verstärkung, er holt sich den Apostel Paulus und die beiden unterrichten die Christen in der Gemeinde ein Jahr lang. Bisher wurden die Christen immer Jünger oder Heilige oder Geschwister oder Gläubige oder Anhänger des neuen Weges genannt. Und jetzt, so heißt das hier, zweimal im Neuen Testament und wird das Wort Christen für die Jünger verwendet. Und hier ist die Herkunft auch nochmal bezeichnet. Es ist zunächst gar keine Eigen- oder Fremdbezeichnung. Die Menschen in Antiochia, die Jesus Christus nachfolgen, heißen Christen. Und ich habe mich gefragt, wie ist das entstanden? Warum wurden die auf einmal Christen bezeichnet und nicht weiter Anhänger des neuen Weges oder Ex-Juden oder wie auch immer man sie nennen könnte? Ich denke, es könnte damit zusammenhängen, dass sie einfach viel von Christus sprachen. Und wenn jemand immer wieder von Christus spricht, bekommt er vielleicht irgendwann den Namen der von Christus Sprechende, die Christen. Innerhalb von wenigen Jahren erlebt die Gemeinde in Antiochia ein ziemlich großes, explosives Wachstum und sie entwickelt sich zu einer der wichtigsten Gemeinden im Mittelmeerraum. Und es gibt so drei Stellen, wo das mit dem Wachstum ziemlich deutlich wird. Das erste ist, dass die Gemeinde also wirklich offen ist für alle Nationalitäten. Die Gemeindeleitung, das lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 1, da gibt es so eine Namensliste und da wird deutlich, also die Gemeinde ist eben wirklich multikulturell besetzt. Von schwarz bis weiß, bis gelb, bis braun, also da ist jeder irgendwie vertreten. Die Gemeinde war eben nicht nur irgendwie eine Gemeinde von Juden für andere, sondern es wird deutlich, dass diese Gemeinde gemeinsam mit Juden und mit Nicht-Juden zusammen Gemeinde baut und gestaltet. Ziemlich bedeutende Leute kommen aus der Gemeinde. Die bekanntesten, die man so kennt, sind wahrscheinlich der Arzt Lukas, also der jetzt die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium auch geschrieben hat, oder auch Titus, einer der wichtigsten Mitarbeiter für Paulus. Das Zweite, was diese Gemeinde noch ist, dass sie stark missionarisch ausgeprägt ist. Die Gemeinde ist stark missionarisch. Paulus bekommt den Ruf, zu seinen Missionsreisen zu gehen, zweimal in Antiochia. Die erste und dritte Reise startet er dort und wird von der Gemeinde dort dafür ausgesendet. Und auch bei der zweiten Missionsreise ist Antiochia eine ganz wichtige Station, wo er anhält. Der Wunsch, Menschen aus aller Welt mit dem Evangelium zu erreichen, scheint besonders stark ausgeprägt sein in dieser Gemeinde, die selbst so bunt und vielfältig und aus vielen Ecken und Enden der Welt die Gemeindeglieder kommen. Und das Dritte, die Gemeinde ist nicht nur stark missionarisch, sondern die Gemeinde ist auch durchaus hilfsbereit oder sozial engagiert. Als nach einigen Jahren eine große Hungersnot in der Region ausbricht, trifft es die Gemeinde in Jerusalem besonders hart. Apostelgeschichte 11 schreibt davon. Und als die Christen in Antiochia davon hören und sagen, oh, Jerusalem, unsere Muttergemeinde, könnte man sagen, trifft es hart, da legen sie Geld zusammen und senden das nach Jerusalem. Sie werden also selber zum Segen für die Urgemeinde in Jerusalem. Und all diese drei Dinge, finde ich, zeigen, dass hier wirklich Wachstum drin ist, dass sich was entwickelt in diesen Gemeinden. Viele Kulturen können voneinander lernen. Wir können nicht nur von Liedgut, von gutem Essen, von kulturellen Bräuchen was lernen, sondern wir können vor allem auch sehen, wie Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen, ihren Glauben leben und wie sie Christus vertrauen. Oder auch, wie sie ihren Glauben weitergeben. Also oftmals sind die völlig unerschrocken und ohne Vorurteile und reden auf eine Art und Weise, die uns manchmal ganz schön kühn vorkommt. Aber ich glaube, wo wir auch von lernen können, wie wir unseren Glauben eben bezeugen können. Wir senden damit auch so ein Signal. Also vorhin hat es ja Martin gesagt. Die Kanzlerin sagt, Multikulti ist gescheitert. In vielen Gesellschaften, auch in den USA, in großen Städten, wo viele verschiedene Kulturen aufeinandertreten, da gibt es immer wieder Spannungen. Aber ich glaube, als Gemeinde können wir so ein gewisses Signal setzen. Christus, der uns verbindet, macht es uns möglich, dass wir gemeinsam unter einem Dach friedlich und freudig zusammenleben können. Selbst wenn uns Sprachgrenzen und verschiedene Kulturen vielleicht trennen mögen. Und was machen wir jetzt? Was machen wir mit dem, was wir gehört haben? Ist bunt für dich eine Gefahr, eine Chance oder eine Wachstumsmöglichkeit? Je nach Lebenssituation stimmt ja auch irgendwie alles. Manchmal bin ich nur einfach gleichgültig, Manchmal denke ich, die müsste man mal ergreifen, die Chance, da müsste man mal was machen. Aber ich möchte euch heute Morgen einladen, in der kommenden Woche einen konkreten Schritt zu tun. Es geht ja in der Predigt nicht irgendwie darum, noch mehr Wissen anzueignen, den Kopf voll zu bekommen. Da sind wir Deutschen mit unserem Schulwesen auch ganz gut, immer mehr Fakten und Wissen sich merken. Aber darum geht's ja gar nicht. Gott möchte ja nicht unseren Kopf sonntagmorgens immer füllen, sondern vor allem möchte er, dass das, was er uns sagt, in unser Herz und in unsere Hände, in unsere Beine fließt. Dass wir konkret werden und dass wir was umsetzen. Und deshalb lade ich euch ein, euch einer kleinen Herausforderung zu stellen. Geht doch heute nach dem Gottesdienst oder im Laufe der Woche, die jetzt vor euch liegt, einmal auf eine Person zu, die aus einer anderen Kultur kommt. Redet mal einige Worte mit ihr. Versucht mal nachzuvollziehen, wie es dazu kam, dass sie jetzt in Deutschland ist, wie es ihr geht und was sie diese Person gerade bewegt, was sie braucht. Und wenn du ganz mutig bist, dann lade doch mal diese fremde Person ein, zu dir nach Hause oder in eine Gemeindeveranstaltung. Ja, lade sie dazu ein, auch mal in der bunten Gemeinde vorbeizuschauen. Ich weiß, das kostet Überwindung und wir haben viele Termine und das ist nicht so einfach. Aber ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, wenn wir solche kleinen, konkreten Schritte gehen. Denn die Gemeinde Jesu ist eben nicht nur für uns Deutsche da oder für uns Lipper, sondern Gemeinde ist für alle Menschen auf dieser Erde da. Amen. Ich bete noch kurz und ihr könnt dazu sitzen bleiben. Vater, ich danke dir dafür, dass du groß bist, dass du bunt bist, dass du viel größer, vielfältiger bist, als wir uns das nur vorstellen können. Herr, oftmals ist unser Glaube auch sehr von unserer Gewohnheit, von unserer Kultur, von dem, wie wir selber groß geworden sind und wie wir erzogen worden, geprägt. Und da, wo wir anderen Menschen begegnen, da erleben wir auch irgendwie eine neue Freiheit. Da entdecken wir bunte Sachen. Da entdecken wir, dass die Dinge ganz anders machen, auch im Vertrauen auf dich. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass wir das immer mehr und mehr erkennen, dass Bunt und Vielfalt auch eine große Wachstumschance ist, dass darin viel Freiheit, viel Freude liegt und dass wir darin auch erahnen, dass du viel größer und ja viel größer bist, als wir uns das nur vorstellen können. Vater, gib uns die Offenheit. Lass uns nicht nur darüber nachdenken oder ja es schade finden oder schön finden, wenn andere Menschen zu uns kommen, sondern schenk du, dass wir auch Schritte auf sie zugehen und sie einladen. Denn deine Gemeinde ist offen für alle deine Kinder auf der Erde. Hab du Dank dafür. Amen.